ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Kai Viehhoff.
Hallo Nabil.
Schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Wir duzen uns, weil wir uns schon kennen, mehr oder weniger. Also wir wissen zumindest voneinander und deswegen haben wir beschlossen, uns zu duzen. Außerdem sind wir gleich alt und es passt irgendwie besser.
Ja, finde ich auch. Ich duze mich immer gern.
Das ist gut. Also du entstammst einer Unternehmerfamilie, nämlich der Familie Viehhoff aus dem rheinischen Mönchengladbach. Soweit richtig, ne?
Genau.
Dein Großvater, das war Eugen Viehhoff, der hat in den 60er Jahren, 1962, eine Kette gegründet, aus der dann Supermärkte wurden und damit ein großes Vermögen erwirtschaftet. Wenn man jetzt dich immer so vorstellt, du bist der Sohn von oder der Enkel von, da hast du dich ja schon ein bisschen dran gewöhnt, als jemand, der damit in der Öffentlichkeit steht. Stört es dich trotzdem ein bisschen?
Ja, natürlich. Wünscht man sich immer, als Individuum betrachtet zu werden und jetzt nicht irgendwie in so einer Anreihe dann eingegliedert zu werden. Also es ist anstrengend. Es gab Zeiten, da hat mich das irgendwie auch noch mehr gestört. Ich habe meinen Umgang mitgefunden. Aber ja, es ist schwierig, immer Sohn von zu sein.
Aber man hat ja auch einen gewissen Stolz, den man mitbringt, wenn die Familie so was Größeres aufgebaut hat. Wie in dem Fall so ein Unternehmen.
Jein. Also ich finde es immer schwierig, weil man irgendwo schon gefühlt zumindest in irgendeiner Schublade dann gelandet ist.
In welcher Schublade, was ist deine Erfahrung, in welcher Schublade landet man denn so gewöhnlich?
Ja, ich meine, das ist natürlich zuerst mal so die Schublade sohnreicher Eltern, ne? Und da gibt es ja auch gewisse Klischees, die damit einhergehen. Und wie immer auch bei Klischees und ja, vorgefertigten Urteilen wird das der Person dahinter ja selten gerecht.
Ist das etwas, was sich ein bisschen auch durch dein Leben gezogen hat?
Ja, zum einen das, zum anderen aber auch irgendwo die Frage für mich, wie ja, schaffe ich es trotzdem, meinen eigenen Weg zu gehen und mich daraus zu lösen und nicht vielleicht auch genau eben diesen Klischees, diesen Lebenswegen, die vorgezeichnet scheinen, dann nur zu entsprechen, die einfach zu übernehmen, einfach zu leben, ohne was Eigenes reinzubringen.
Ich ordne es vielleicht mal ein, damit wir wissen, worum gesprochen wird. Also dein Großvater hat die Supermarktkette Allkauf gegründet, die ging aus Selgros hervor. In den 60er Jahren 110 Warenhäuser waren das dann. Dazu Reisebüros, Fotofachgeschäfte und schließlich auch eine auf Fertighäuser spezialisierte Firma. Dann wurde 1998 verkauft für einen sehr großen Betrag. Da warst du 17 Jahre alt. Also genau. Im Grunde bist du mit dem Selbstverständnis aufgewachsen, es ist viel Geld da.
Grundsätzlich schon, wobei in sehr jungen Jahren, muss ich sagen, war gar nicht so das Bewusstsein da, wie viel Geld da ist. Also da war es schon so, dass man eher sparsam war und das Geld eben im Unternehmen auch viel steckte. Natürlich war unser Lebensstandard deutlich höher als von ja, den allermeisten anderen Menschen. Und auch Menschen um mich herum, aber ich habe es irgendwie nicht als so krass abweichend wahrgenommen.
Also nicht Parallelwelt mit Chauffeur und Bediensteten und so weiter, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellen würde.
Also wir hatten schon eine Haushaltshilfe und jemanden, der im Garten gearbeitet hat. Ne? Also das sind schon natürlich Hausbedienstete und das ist was, das ja wir hatten, was in meinem Freundeskreis sonst niemand hatte. Mhm. Das muss ich schon klar sagen. Aber so völlige Parallelwelt und schon gar nicht irgendwie abgeschnitten von allen anderen. Also, naja, das war, bin auch auf die städtischen Schulen gegangen, wobei in meinem Heimatort Korschenbruch auch da so der soziale Durchschnitt sicherlich über dem Bundesdurchschnitt liegt. Mhm. Aber ja, da war ich jetzt nicht irgendwie in Internaten oder Privatschulen unterwegs.
Ist das etwas, also wenn man aus so einer sehr wohlhabenden Familie kommt, weil du das jetzt so betonst, ich war auf einer ganz normalen Schule, was eher nicht üblich ist? Also geht man da eher auf eine Privatschule? Hat man da eher so Parallelstrukturen?
Also auch das ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Aber es gibt viele, die dann eben auf, ja, keine Ahnung, bei uns ist das dann vielfach die internationale Schule in Neuss, wo dann die Kinder hingeschickt werden, wo man besondere ein besonderes Umfeld dann erwartet und auch viel Geld bezahlt.
Kai Viehhof ist bei uns in SWR1. Leute, und ich zitiere dich jetzt mal, Kai. Du hast mal geschrieben, ich bin Spross einer Unternehmensfamilie und mit Gewissheiten aufgewachsen, die heute für mich keine mehr sind. Was meinst du damit?
Also die Gewissheiten, mit denen man aufwächst, das sind so sehr dynastische irgendwie. Also man hat so ein Unternehmensvermögen, beziehungsweise dann nach dem Verkauf natürlich auch ein Familienvermögen, das jetzt nicht in dem einen Unternehmen steckte. Und das muss über Generationen bewahrt werden und man muss sich auch ein gutes Stück dem unterordnen. Ja? Und es gibt etwas zu bewahren und etwas, auf das man gemeinsam stolz ist. Und das war das, was ich mit diesen Sätzen zum Ausdruck bringen wollte, dass ich das eben irgendwann angefangen habe zu hinterfragen.
Also wir reden über das Familienvermögen, das dein Großvater mit dem Unternehmensaufbau aufgebaut hat und dann durch einen Verkauf eben auch eine Zahl daraus wurde, nämlich knapp 2 Milliarden D-Mark.
Ja.
Damals also ein bisschen unter 1 Milliarde Euro, die das Ganze wert war. Dein Vater und seine 3 Brüder gründeten dann eine Beteiligungsgesellschaft, die Wipro-Gruppe. Da sind nur Männer im Spiel. War das auch was sehr Patriarchales?
Ja, ohne Frage. Wobei ich immer so das Gefühl hatte, so als Patriarch schwebt irgendwie noch mein Großvater über allem. Ja, das war und ist auch noch, manches hat sich auch ein bisschen über die Zeit aufgelöst, aber ja, es ist was sehr Patriarchales, so wie auch in sehr, sehr vielen deutschen Familienunternehmen.
Also der Patriarch, das war der Großvater. Dein Vater selber, der glaube ich der Eugen Junior ist,
genau.
Der hat das gar nicht so gelebt? Und du bist ja auch wiederum der älteste Sohn, glaube ich. Also das spielt ja dann auch eine Rolle.
Ja, das stimmt. Also teilweise habe ich mich selber auch, rückblickend zu patriarchal irgendwo verhalten und so in meiner Einstellung habe ich so manches auch irgendwie versucht fortzusetzen davon, von diesem Geiste. Aber ja, das sind die Dinge, die ich nach und nach irgendwie hinterfragt habe und versucht habe abzulegen.
Wann hat denn das so ungefähr angefangen? Also als der Verkauf war, da warst du 17 Jahre alt.
Ja.
Da ist man ja durchaus schon in der Lage zu differenzieren. Wann ist dir denn aufgefallen, dieses Familienvermögen und das oberste Gebot, das zu erhalten und zu vermehren, das ist nicht das, was mich antreibt?
Also ist die Geschichte, die ich auch gerne erzähle, dass ich mit 17 kurz nach dem Verkauf auch mit einem Kumpel in einem Durchgang zu einer Disco saß und sagte, ich will das ganze Geld nicht irgendwann erben und wenn ich es erbe, dann spende ich das. Dann ja, wird man älter. Ich habe dann auch irgendwann eine Ausbildung gemacht im Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsbüro meiner Familie.
Mhm.
Und ich meine, die Beratungsbranche ist auch extrem patriarchal und die verdient natürlich auch gut an so Familienvermögen und Familienunternehmen. Und da ist natürlich auch viel Interesse daran, eben genau diesen Pathos auch immer aufrechtzuerhalten. Das heißt, in der Zeit war ich da auch irgendwo gutes Stück auf Linie, habe aber auch irgendwo immer gemerkt, da schlagen so 2 Herzen in meiner Brust. Einerseits so, ja, ich möchte irgendwo so diesen Geist erfüllen, ich möchte diese Wünsche erfüllen, die in diesem Vermögen stecken, auch diesen patriarchalen Geist umsetzen. Und auf der anderen Seite aber irgendwo das Gefühl, nee, das fühlt sich nicht richtig an. Also ich habe da irgendwie, spüre ich da was, das in die entgegengesetzte Richtung geht.
Auf Linie sein, also welche Tugenden spielen da eine Rolle? Verschwiegenheit, der unbedingte Wille, Geld zu vermehren und bei sich zu behalten?
Verschwiegenheit, ja, ganz wichtig. Von daher war das, oder fühle ich es natürlich auch immer als Sakrileg, wenn ich öffentlich darüber spreche. Auf der anderen Seite denke ich wieder, ist es niemandem damit geholfen, wenn man nicht auch eben von dieser Seite über dieses Thema spricht. Ja, der unbedingte Wille zur Geldvermehrung, genau, das ist auch immer so ein Thema, ne? Aus unglaublich viel immer noch mehr machen wollen, ist, halte ich auch für eine große Ursache für viele Probleme, die wir in der Welt haben.
Mhm. Wo siehst du da den Zusammenhang? Also privates Geld ist doch privat.
Privates Geld ist aus meiner Sicht nie privat, weil es ist ein gesamtgesellschaftliches Ding und die Frage, wie wir es verteilen, ist eine gesellschaftliche Frage. Und ich meine, auch auf dem Weg hin zu so einem Riesenvermögen kann man immer die Frage stellen, an welchen Stellen habe ich daran mehr verdient als andere, die mehr hätten bekommen können. Das fängt bei der Rohstoffgewinnung in fernen Ländern an, ja, wo man Menschen ausbeutet, und geht dann weiter über auch Menschen im eigenen Unternehmen, die man vielleicht fairer hätte bezahlen können, dann zu hohe Preise für Produkte. Ja, wenn man Produkte günstig anbietet, trägt das auch zur Wohlfahrt einer Gesellschaft bei. Ja, also da gibt es viele, viele Stellen, an denen man sich fragen könnte, habe wirklich ich das verdient, das zu bekommen? Oder wäre es nicht besser verteilt gewesen? Und das ist auch nicht nur eine Frage in einer Gesellschaft, in einem Staat, in Deutschland, sondern eigentlich eine globale Frage, die wir uns stellen müssen. Und nein, das ist nichts Privates. Das ist etwas Gesamtgesellschaftliches, etwas Globales.
SWR 1 Leute mit Kai Viehhof. Und wir hatten gerade darüber gesprochen, dass über viel Geld zu verfügen und dann auch darüber zu reden, gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt. Und du tust das auch heute bei uns in SWR 1 Leute. Aber ich nehme mal an, bevor du die Entscheidung getroffen hast, das Millionenerbe, für das du vorgesehen warst, im Grunde auszuschlagen, gab es doch Diskussionen in der Familie, oder nicht?
Also die gab es in erster Linie mit meinem Vater und auch mit meinem damaligen Chef, interessanterweise. Mit dem habe ich viel über das Thema gesprochen, wo ja einerseits es Verständnis gab, auf der anderen Seite natürlich auch ein Interesse daran, dass ich das Ding weiter mitspiele, dass er auch mit beraten hat, und ja, und mit meiner Schwester. Aber so übergeordnet, muss ich sagen, hatte ich auch immer irgendwo Zurückhaltungen, weil ich dachte, ja, da verbaue ich mir was, oder das finden dann andere komisch. Also ich habe dann nicht den großen Kreis gezogen, über das Thema zu sprechen.
Also dir war schon klar, dass das deine Haltung dazu eventuell im größeren Familienkreis, weil dein Vater ja auch drei Brüder hat, Beteiligungsgesellschaft, dass es da vielleicht auch Ablehnung geben würde oder Kritik.
Ja, und natürlich auch immer die Sorge, bin ich dann so der Spaltkeil, der irgendwo auch die Generationen auseinandertreibt, oder ja, wird mir dann vielleicht irgendwie unterstellt, ich würde Eigeninteressen verfolgen, um selber über mehr verfügen zu können oder freier verfügen zu können, und dann auch noch die anderen Cousinen und Cousins ja, anzustacheln, da die Palastrevolution
Wie kamst du dann letztlich, also als du dann tatsächlich an die Öffentlichkeit gegangen bist, wie hat sich das dann entwickelt?
Also ich habe jetzt wenig, also es hat sich jetzt niemand bei mir gemeldet und gesagt, das finde ich total doof, was du tust. Da gab es dann eher Anerkennung, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich so mich auf dem Weg selber so ein bisschen
das Mikro, ja.
Mich da selber so ein bisschen auch zurückgezogen habe, um irgendwo, ja, mich da gar nicht so von außen beeinflussen zu lassen.
Ja, man sieht, dass du natürlich auch einen inneren Konflikt damit hast. Das kann man richtig gehend spüren, wenn du darüber redest. Das ist ja auch was sehr Persönliches. Trotzdem müssen wir es mal kurz benennen. Also, weil wenn ich immer sage, der hat sein Erbe ausgeschlagen, das ist eigentlich zu einfach. Ne? Das ist ein bisschen differenzierter zu betrachten. Ja. Aber über wie viel Geld reden wir da eigentlich? Reden wir da über 1 Million oder eher über 100?
Also da müssen wir auch differenzieren. Also ich meine, jetzt wurde hier immer gesagt, er hat auf ein Erbe verzichtet, hat es ausgeschlagen. Das ist die halbe Wahrheit. Also mein Vater hat mir im Wege der vorweggenommenen Erbfolge, also als Schenkung, schon einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag, beziehungsweise im Zeitpunkt der Schenkung war er kleiner, aber ist dann bis zu meiner Entscheidung davon einen Großteil zu spenden oder in ja, gemeinnützige Zwecke zu investieren und so weiter. Ist dann mittlerer zweistelliger Millionenbetrag draus geworden. Und das, was ich jetzt noch erben würde aus dem Vermögen meines Vaters, das habe ich ausgeschlagen, und das soll an eine gemeinnützige Stiftung gehen im Wesentlichen.
Das ist aber noch nicht passiert.
Das ist noch nicht passiert, weil eben diese gemeinnützige Stiftung ist zwar schon gegründet und auch mit Kapital ausgestattet, aber soll eben an meine Stelle treten, wenn mein Vater verstirbt.
Und diese erste Tranche, die du bekommen hast, war aber auch schon so, dass du dann das nicht genutzt hast, um dir jetzt 4 schnelle Autos und eine Tiefgarage zu kaufen, sondern auch da bist du schon sozusagen in dieses Gemeinnützige reingegangen. Was war da sozusagen der Antrieb? Also wie hast du das angestellt? Wie kann man sich das vorstellen?
Also natürlich habe ich mir viel mehr geleistet als der große Teil der Menschen in Deutschland. Ne? Das möchte ich jetzt auch gar nicht kleinreden. Ne? Ich möchte da nicht mal so noch bescheidener auftreten, als ich bin. Also das ist auf jeden Fall schon mal klar.
SWR1, Leute, mit Kai Viehhoff, der jetzt einige Minuten Zeit hatte, um über die Ausgangsfrage aus unserem letzten Gesprächsteil nachzudenken, nämlich darüber, du hast einen Teil deines Erbes schon sozusagen übertragen bekommen. Der ist jetzt bei dir, aber du hast den nicht nur für dich verwendet, sondern machst damit auch was anderes.
Genau, also das ich spende davon sehr viel und das kam damals, weil ich irgendwann gedacht habe, es muss doch sinnvollere Wege geben, Geld zu investieren, als es herkömmlich am Kapitalmarkt in Aktien anzulegen. Und bin dann über so Dinge wie Impact Investment, also gesellschaftlicher Nutzen steht über Rendite, dann da hingekommen, dass ich Kontakt bekam zu einer Organisation namens Project Together, die sich viel darum kümmert, alle an einen Tisch zu holen für gesellschaftliche Probleme aus Politik, Wirtschaft und Bevölkerung. Und über diese Organisation dann wieder weiter in die Blase eingetaucht bin und dann auch Personen von Organisationen kennengelernt habe, wie Korrektiv, wie Hate Aid. Und mir dann eben auch klar wurde, Mensch, das ist gerade auch enorm wichtig, in eine Stärkung von unserer Demokratie zu investieren, weil das meines Erachtens das gerade mit der wichtigsten gesellschaftlichen Rendite ist. Ja, und so habe ich dann eben angefangen, wirklich auch viel Geld in die Hand zu nehmen und auch mein vorhandenes Vermögen sehr stark zu reduzieren, um eben ja an der Stelle was zu verändern. Denn wenn uns die Demokratie flöten geht, wurde mir da auch mal sehr eindrucksvoll von Annalena von Hodenberg im Übrigen von Hate Aid gesagt, dann können wir auch alle anderen Themen wie Klimawandel etc. Erstmal vergessen.
Also es ist dann so, dass du praktisch einen großen Teil dieses übertragenen Vermögens weggepackt hast und sagst, das ist jetzt dafür da, damit ich das für Impact, wie du es gesagt hast, also für gesellschaftlichen Nutzen einsetzen. Es ist ja was völlig Menschliches, dass einem das doch auch irgendwie Schwierigkeiten bereitet, zu sagen, oh, das ist mein Geld und ich packe das jetzt da weg. Also wie hast du das für dich angestellt? Wie machst du das für dich aushaltbar? Weil ich stelle mir das schwierig vor, sage ich dir ganz ehrlich.
Wie mache ich das für mich aushaltbar?
Oder ist das so eine große Überzeugung, dass dir das gar nicht so wichtig ist, dieses Geld überhaupt zu haben?
Also meine Überzeugung ist groß und ich finde es eigentlich schwerer aushaltbar, dass wir hier noch weiter nach rechts rücken und auch wirklich extrem rechte Kräfte in unsere Regierung noch mehr, also in unsere Parlamente Eingang finden und möglicherweise irgendwann in die Regierung. Also das finde ich schwerer aushaltbar, als mein Vermögen radikal zu reduzieren. Mal abgesehen davon, dass alles das von dem, was ich bisher davon weggegeben habe, und es ist, ich sag mal, roundabout die Hälfte noch da von dem Ausgangsbetrag, das hat mein Leben in keiner Weise irgendwie verändert, verschlechtert. Ich habe davon im Alltag so nichts gespürt. Also von daher ist es eben auch ein sehr psychologisches Ding zu meinen, man bräuchte so viel Geld.
Steckt da nicht auch eine Entscheidung dahinter, wie man lebt? Also wie kann ich mir dein Leben vorstellen? Ganz normal, so wie meins?
Jetzt weiß ich natürlich im Detail nicht, wie du lebst.
Kinder zum Kindergarten bringen, mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren, einkaufen gehen, ganz normal. Also so ein normales Leben halt.
Ja, also meine Wohnung ist sehr geräumig. Das muss ich schon sagen, ist eine sehr gute Lage. Ja, ich habe auch eine Hilfe im Haushalt. Aber ansonsten, also Einkäufe zum Beispiel erledige ich selber. Ich weiß auch, wie man eine Waschmaschine bedient. Also kümmere mich um die, um viele Teile meines Lebens, meines Alltags auch selber.
Hattest du damit irgendwie auch mal innerlich Probleme zu sagen, ich habe dieses Geld doch eigentlich gar nicht verdient? Weil viele würden doch sagen, was stört ihn denn jetzt daran, über so viel Geld zu verdienen? Das gehört ihm doch rechtmäßig.
es gehört mir rechtmäßig, aber ob ich es verdiene, also jetzt auch ein Stück weit im moralischen Sinne, das ist ja genau das, was ich hinterfrage und würde eigentlich sagen, nein, man hat es nicht verdient, leistungslos, und ich betrachte Erben als leistungslos, denn ich habe dazu nichts, als Person nichts beigetragen. Finde ich nicht verdient.
SWR1 Leute mit Kai Viehhof, der selbst Steuerberater ist, das haben Sie vorhin auch erzählt, hast du vorhin erzählt, kein Jurist, sondern du hast einen richtigen Master in Taxation, also Besteuerung, gemacht, und zwar hier in Freiburg.
In Freiburg, ja. Es war ein Fernstudium mit Präsenzphasen, aber ich muss sagen, die Präsenzphasen waren immer so das Highlight. Also wir sind dann immer von Mönchengladbach in den Zug gestiegen, zu dritt, und oder uns in Düsseldorf getroffen und sind rübergefahren. Ich finde Freiburg großartig.
Und die Region. Dieses Steuerberatersein, hat das was mit dem Familienvermögen zu tun oder wie kam es dazu?
Es kam dazu, dass man natürlich viele Möglichkeiten hat, wenn kein finanzieller Druck im Hintergrund ist und ich so ein bisschen meandert bin über, ich war mal eingeschrieben für Mathematik in Düsseldorf, da war ich dann zweimal, dann habe ich Maschinenbaustudium in Aachen begonnen. Das war auch nicht so das Richtige. Dann dachte ich, wer nichts wird, wird Betriebswirt. Und das konnte man auch in Mönchengladbach studieren. Und dann habe ich aber noch ein Praktikum gemacht im Bereich Rechnungswesen im Steuerberatungsbüro meiner Familie. Und irgendwie fand ich das gut und spannend, eben auch so viel zu erfahren. Rechtliche Hintergründe, auch tatsächliche Hintergründe aus dem Familienkonstruktvermögen.
Nützt dir jetzt wahrscheinlich auch, wenn wir zum Beispiel über das Thema Vermögensverteilung sprechen. Also jedes Jahr werden ja schätzungsweise 200 bis 300 Milliarden Euro in Deutschland verschenkt oder vererbt. Nur 2% davon werden wirklich versteuert. Kann man das erklären?
Ja, natürlich. Wir haben im Wesentlichen 100%ige Freistellung für Betriebsvermögen. Und die ganz dicken Batzen stecken in Betriebsvermögen. Und ja, auch alle anderen, die ein großes Vermögen haben, können es entsprechend strukturieren, dass es dann steuerfrei übertragen werden kann.
Also da gibt es ein paar Fakten dazu. 50% der Schenkungen sind unter 50.000 Euro. Da wird es wahrscheinlich so sein, dass man da die volle Steuer bezahlt, oder?
Kommt drauf an, wen es übertragen wird. Also wenn man seinem Kind was überträgt, hat man einen Freibetrag von 400.000 Euro, bei Ehegatten 500.000. Dann sind 50.000 Euro Übertragungen eher steuerfrei.
Wie ist es beim Erbe?
Ja,
es gibt ja eine Erbschaftssteuer, die ist so in drei Steuerklassen eingeteilt, die liegt zwischen 57%. Also warum kann man das sozusagen so drücken, dass man dann irgendwie, wenn man 300 Millionen erbt, dann plötzlich gar keine Steuer mehr bezahlt?
Also Schenkungen oder Erben wird gesetzlich gleich behandelt, ne? Da gibt's so keinen Unterschied. Nochmal, die ganz großen Vermögen, die sind in Betriebsvermögen. Da gibt es diese Befreiungsvorschrift, die sagt, Betriebsvermögen ist von der Steuer freigestellt. Muss man zwar lange den Wert eines Unternehmens ermitteln und die Voraussetzungen für die Befreiung, aber am Ende.
Es gibt ja so einige Beispiele, die dann immer wieder durch die Öffentlichkeit gehen. Jetzt zum Beispiel Matthias Döpfner, der jetzt ein Aktienpaket im Wert von 1 Milliarde von Friede Springer praktisch steuerfrei bekommt. Also es geht jetzt um den Springer-Konzern. Oder dass zum Beispiel an Minderjährige vererbt werden kann. Also es gibt so ein paar Dinge, die dann wirklich auch große Vermögen entlasten. Ist das irgendwas, was du hinterfragst, weil du es ja verstehen kannst als Steuerberater?
Ja, natürlich hinterfrage ich das auch gerade eben vor dem Hintergrund einer steigenden Vermögenskonzentration in Deutschland und der Tatsache, dass es ein leistungsloses Einkommen ist oder
Ja, aber wenn man da jetzt sein Vermögen zum Beispiel so umstrukturiert, ja, dass man da Steuern spart, wie machen das denn dann die Finanzämter? Also die sind doch eher dafür bekannt, dass die da ganz genau hinschauen. Wird dann nicht geprüft, so wie hat der oder die das denn jetzt gemacht? Weil auch die Finanzämter wollen ja Steuern einziehen. Das ist ja deren Sinn und Zweck.
Es bewegt sich ja alles im legalen Rahmen. Ne? Und wenn man dieses Beispiel Matthias Döpfner, Friede Springer nehmen, so wie gemutmaßt wird, ich habe gehört, da gehen auch schon mal gerne Abmahnungen raus, geht das über die sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung. Das heißt, alles, was über 26 Millionen Übertragung ist, ist erstmal steuerpflichtig. Da gibt es auch keine Befreiung mehr. Wenn man aber nicht genug liquides Vermögen hat, von dem man die Steuer bezahlen könnte, dann wird es trotzdem freigestellt und man mutmaßt, dass er im Vorhinein sein potenziell liquides Vermögen für die Erbschaftssteuer dann in Springeranteile investiert hat, um dann dem Finanzamt zu zeigen, hier, ich habe gar nicht genug liquides Vermögen, ich bin bedürftig, ich bekomme diese Milliarde Anteile an Springer dann doch bitte steuerfrei. Das ist legal. Das ist aber ein schlechtes Gesetz. Und auch ein Gesetz, das mal wieder vom Bundesverfassungsgericht geprüft wird.
Brauchen wir denn da eine Gesetzesnovelle? Also bei Erbschaftssteuer und bei Vermögenssteuer Sozialverbände wie der Sozialverband VdK zum Beispiel, die fordern ja oder spricht sich aus für eine Abgabe von zum Beispiel 1% bei größeren Vermögen, zum Beispiel so ab 2 Millionen Euro.
Also eine Gesetzesnovelle bei der Erbschaftssteuer brauchen wir ganz bestimmt. Und da bin ich mir auch sicher, dass das Verfassungsgericht das einfordern wird. Und ja, natürlich, bei steigender Vermögenskonzentration ist die Vermögensteuer zumindest etwas, das das abmildern könnte und das eben auch zu mehr Gerechtigkeit führen könnte. Und ja, dass wir unseren Staat auch eben fairer finanzieren können, als Sozialabbau zu betreiben.
Nur etwa ein Drittel der Vermögen in Deutschland stammen aus Eigenleistung, sind also self-made. Das schreibt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. 70% sind geerbt oder werden vererbt. Was sagt das Kai Viehhof selbst aus einer Unternehmerfamilie stammend, die über sehr viel Vermögen verfügt, über die soziale Frage in Deutschland aus? Weil an der entscheidet sich am Ende eigentlich vieles.
An der sozialen Frage, ja, das ist ja erstmal keine Chancen. Gleichheit gibt. Und wenn man mit so viel mehr Möglichkeiten ins Leben startet, ja, man auch niemals diesen Vorsprung wird aufholen können oder in ganz, ganz seltenen Fällen wird aufholen können. Ja, gibt ja auch so Studien, glaube ich, bei Monopoly-Spielen, dass man den einen ein großes Startkapital gibt, den anderen deutlich weniger und trotzdem. Wenn die dann mit dem hohen Startkapital gewinnen, meinen sie trotzdem noch, sie hätten besser gespielt. Ja, und natürlich muss man sagen, ja, da wird natürlich auch der, bei so einer Ungleichverteilung ist es ja auch wichtig, dass man einen funktionierenden Sozialstaat hat. Und eigentlich kann aus meiner Sicht auch nur ein funktionierender und leistungsfähiger Sozialstaat solche Ungleichheit noch irgendwie aushalten, aber das ist mir gerade auch dran, den zurückzubauen.
Aber wäre Deutschland so wohlhabend und auch so friedlich, wie es in den letzten 80 Jahren der Fall war, seit vielen Jahrzehnten, wenn es nicht auch diese Unternehmer gäbe, wie zum Beispiel dein Großvater, die mit ihren Engagement, dem Unternehmen aufgebaut haben, Vermögenswerte aufgebaut haben, dann auch Menschen eben Arbeit auch bieten konnten, Arbeitsplätze geschaffen haben und Dinge entwickeln. Wäre das nicht, also ist das nicht unverzichtbar für unseren Wohlstand?
Ich meine, jetzt sprechen wir auch darüber, also wir sprechen über ein Unternehmen, das Anfang der 60er Jahre gegründet wurde. Ja? Da muss man sagen, da hat sogar die CDU noch die soziale Marktwirtschaft ernst genommen und auch tatsächlich gelebt. Das waren noch ganz andere Zeiten, da waren die Steuern auch noch viel höher. Da hatten wir hohe Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, wir hatten eine Erbschaftssteuer auch auf Betriebsvermögen, wir hatten eine Vermögensteuer. Es gab damals sogar noch die, jetzt komme ich gerade auf den, das war der Lastenausgleich, also eine Zwangsabgabe, die über 30 Jahre gezahlt werden musste.
Stimmt, die Vermögenssteuer ist ja nicht abgeschafft, sondern nur ausgesetzt seit 1997.
Auch das, ja, die könnte man auch reaktivieren und bis in die Mitte der 2000er Jahre wurde ja auch noch eine Erbschaftssteuer auf Betriebsvermögen erhoben. Ne? Also das ist ja alles nichts Neues, aber ich glaube und genau in diesen Aufbaujahren, wo eben Unternehmen auch viel zum Wohlstand beigetragen haben, haben sich aber Unternehmen auch noch viel fairer an, am Staatswesen beteiligt durch.
Also du meinst, in der Entwicklung ist was verrutscht sozusagen. Es gibt ja noch einen Fakt, 30% der wohlhabenden Familien schaffen es, ihr Vermögen über 2 Generationen zu erhalten und nur 10% schaffen es, das über 3 Generationen zu tun.
Ja, das ist so der klassische Gang wie bei den Buddenbrooks, ne?
Und du sagst ja auch, also es macht keinen Sinn, privates Vermögen immer weiter zu steigern. Warum macht das aus deiner Sicht keinen Sinn?
Also auch das ist ja wieder so ein dynastisches Prinzip. Ne? Man möchte es dann ja auch steigern, weil in der nächsten Generation mutmaßlich dann auch mehr Personen sind, die dann erben werden. Aber es ist ja auch irgendwo wieder so, ne? Das Verteidigen einer Blutslinie, das hat auch wieder was vom Adel, vom Feudalprinzip, wie auch immer. Und ich finde das schwierig, denn qua Geburt eben solche Ansprüche zu erheben auf ein besseres Leben, ist jetzt nicht das, was mit meinem persönlichen Menschenbild vereinbar ist.
Hm. Gerechtigkeit und Ungleichheit, all das spielt eine große Rolle im gesellschaftlichen Diskurs. Kai Viehhoff ist bei uns zu Gast, gelernter Steuerberater und Spross einer vermögenden Unternehmerfamilie. Jetzt setzt du das Geld, das du schon hast, auch jetzt schon ein, um bestimmte Organisationen zum Beispiel zu unterstützen. Was ist dir dabei wichtig? Demokratie haben wir schon gehört.
Demokratie auf jeden Fall, ja. Ich habe auch so ein Schwerpunkt im Thema Frauengesundheit. Zum Beispiel ein Startup, das Tampons macht mit einem großen Anteil an Fasern aus Meeresalgen. Oder ein Unternehmen, das Periodenunterwäsche herstellt. Weil ich ja so auch im Gespräch mit Frauen, die Unternehmen gründen, gehört habe, dass oftmals die Patriarchen auf dem Geld sitzen und am liebsten ihresgleichen finanzieren. Und das habe ich so zum Anlass genommen, es doch auch mal anders zu machen.
Mhm. Das ist so ein Grund, wie du Dinge entscheidest. Wie entscheidest du das? Also sprichst du dich da mit Leuten ab oder machst du das einfach wirklich nach deinen Überzeugungen, wo du jetzt Geld reinsteckst und wo du auch vielleicht sagst, weil ich könnte mir vorstellen, du bist ja auch an die Öffentlichkeit gegangen, da werden ja auch Menschen auf dich zukommen, sagen, willst du nicht bei uns was reinstecken?
Ja, da kommen sehr, sehr viele Menschen auf mich zu. Mein LinkedIn-Postfach ist auch voll damit. Da komme ich auch nicht hinterher, das zu beantworten. Ja, also zugegebenermaßen entscheide ich es auch viel aus dem Bauch heraus. Ja, wichtig ist mir, dass es irgendwo auch schon eine Referenz so im Netzwerk gibt zu den Organisationen. Und ja, aber die Themen, die ich für sehr wichtig erachte. Natürlich auch aus meiner Sicht guten Gründen für wichtig erachte.
Hm. Ja. Gibt ja dann auch eine Stiftung, haben wir gesagt, von dem größeren Teil deines Erbes willst du eine Stiftung gründen. Und da kam ziemlich zu Anfang der Sendung eine Nachricht von SWR1-Hörerin Beate Wiedmeier aus Walderstadt. Da war noch so, stand noch so ein bisschen im Raum, er lehnt das ab, das Erbe. Und da hat sie vorgeschlagen, man könnte doch, warum das Geld nicht behalten und mit dem Geld zum Beispiel eine Stiftung gründen, die Bedürftigen hilft. Sie nennt als Beispiel die Hermann-Auer-Stiftung, die kenne ich jetzt persönlich nicht. Was soll denn in deiner Stiftung passieren?
Also es ist auch nicht meine Stiftung, es ist die Stiftung meines Vaters. Ich bin zwar im Kuratorium, aber ja, das ist eine Stiftung, die sich, also die schon gegründet ist, die dann mit dem Tod meines Vaters eben die wesentlichen Vermögenswerte bekommen wird. Aber die sich einsetzt für Umweltschutz, Denkmalschutz, auch für Bildungsförderung, gesellschaftliches oder bürgerschaftliches Engagement, wie es in der Abgabenordnung heißt. Und die aber recht regional tätig ist, weil mein Vater auch sehr regional verbunden ist. Mhm. Aber das hat im Wesentlichen meinen Vater geprägt. Und das war mir auch wichtig, dass er das prägt, denn es ist ja auch letztlich sein Geld. Und ich habe ja eigentlich schon genug da reinregiert, sage ich mal.
Weil du gesagt hast, das muss in so eine Stiftung rein und das soll nicht in deinen Privatbesitz übergehen sozusagen. Ja. Läuft das in so einer Stiftung so, dass man da so eine Art Expertenrat hat, der dann so, oder ein Stiftungsrat, der dann so solche Ausgaben dann auch ein bisschen stützt? Weil jetzt bei deinem Privatvermögen ist es ja so, da entscheidest du allein. Mhm. Und an solchen Vorgehen bist du ja auch nicht alle. Es gibt ja ein paar prominente Erben, zum Beispiel die BASF-Erbin Marlene Engelhorn oder Ise Bosch, ja. Die sich für eine stärkere Besteuerung vererbter Vermögen einsetzen, die dieses leistungslose Vermögen kritisch hinterfragen zumindest. Und Marlene Engelhorn zum Beispiel, die findet es nicht richtig, wenn Vermögende gemäß ihren persönlichen Präferenzen geerbtes Vermögen verteilen.
Mhm. Da hat sie absolut recht. Und das sehe ich genau. Oder was heißt, das sehe ich genauso? Ja, aber nein, sie hat recht. Ich verfahre da anders. Bewundere sie auch wirklich dafür, dass sie das so konsequent mit dem BürgerInnenrat umgesetzt hat.
Ja. Kai Viehhoff ist bei uns, der sein großes Erbe in sinnvolle Bahnen lenken möchte, zum Beispiel durch die Gründung einer Stiftung. Und da gibt es jetzt einige Rückmeldungen der SWR1-Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel von Gordana Mlaka aus St. Leon Roth, die zum Beispiel vorschlägt, warum den NGOs Geld geben, die mit Steuergeldern gepampert werden, zum Beispiel 100 arme Rentner aus der eigenen Umgebung zu unterstützen und die ihr ganzes Leben schwer gearbeitet haben, die zum Beispiel zu unterstützen. Ich kann mir vorstellen, es kommen sehr viele Leute mit anderen Ideen auf dich zu und wollen da Einfluss üben.
Ja, natürlich. Die sind auch alle legitim. Und ich meine, die hier genannte Möglichkeit, die finde ich auch großartig. Aber Punkt finde ich großartig. Also ich wähle auch gerade beispielsweise diesen Demokratie-Schwerpunkt, weil ich denke, es geht hoffentlich einer großen Zahl von Menschen deutlich besser, wenn wir nicht eine rechtsradikale Regierung bekommen.
Mhm. Michael aus Langenburg und auch Christina Pauls aus Vaihingen-Enz, die schreiben beide in dieselbe Richtung, die sprechen einen großen Respekt aus vor deinem Mut und eben dem Mut, sich selbst und das Erbe kritisch zu hinterfragen. Und du machst das ja wirklich auch alles mit einem erkennbar großen Respekt auch vor deiner Familie, versuchst dein Vermögen sinnvoll einzusetzen. Findest du da Reaktionen von anderen, sag ich mal, Vermögenden? Gibt es da vielleicht sogar schon Nachahmer, die sagen, das ist ein Vorbild für mich?
Ja, also da habe ich schon mit einigen gesprochen oder auch ja, Menschen, die mir sagen, Mensch, das finde ich großartig. Allerdings ist da die Zurückhaltung immer sehr groß, damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen oder ähnliche Schritte zu wählen, weil der Bruch mit der Familie da sehr, sehr gefürchtet wird. Mhm. Das ist auch etwas, das ich im Übrigen schlecht ertragen habe, dieses Vermischen von finanziellen Interessen, von Geschäft und familiären Bindungen.
Ja, wie ist dir dies gelungen, diesen schmalen Grat zu gehen? Oder ist es dir gelungen?
Also, es ist mir offensichtlich nicht gelungen, weil ich gesagt habe, ich löse mich da raus. Mhm. Aber das habe ich eben versucht, respektvoll zu machen und so, dass es möglichst wenig Auswirkungen auf das Leben von anderen Mitgliedern der Familie hat.
Weil ich könnte mir vorstellen, es gibt ja sicherlich noch mehr Menschen, die ihr eigenes Vermögen, das sie vielleicht nicht selbst erwirtschaftet, sondern geschenkt bekommen haben oder vererbt haben, die das zumindest mal kritisch hinterfragen, aber noch irgendwie noch keinen Kanal gefunden haben. Was kann ich jetzt tun? Die dir dann vielleicht Rat suchen oder dich ansprechen?
Also Rat suchen, jein, aber schon Personen, die auf mich zukommen, die sagen, dass sie das gut finden. Ja, und mit denen ich einfach mal darüber spreche und Geschichten austausche.
Ich zitiere nochmal Michael aus Langenburg, der sagt, wenn wir alle so handeln würden, dann hätten wir fast alle Probleme bewältigt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen optimistisch, oder? Oder glaubst du schon, dass wenn wir alle so handeln würden, dass wir dann viele Probleme in unserem Land auch tatsächlich lösen könnten?
Also ich glaube, dass Ungleichverteilung eine Ursache für viele, viele Probleme ist. Und alle Probleme, ja, das ist natürlich ein bisschen hochgegriffen, aber ich glaube, es sind schon viele Probleme, die wir damit in den Griff bekommen könnten.
Und er sagt auch, vermutlich wird der Gast, also du, mindestens genauso glücklich oder glücklicher sein können wie unsere Multimillionäre. Kann man das so annehmen? Kann man das so sagen? Also bist du durch diese Entscheidung persönlich glücklicher geworden, als du es jetzt gewesen wärst, wenn du einfach das ganze Geld für dich behalten hättest?
Ja, also das gibt mir ein sehr viel besseres Gefühl, als auf so einem Riesenberg zu sitzen und ja, es zu verwalten und meines vermehren zu müssen.
Dann drücke ich dir für alles, was da noch kommt und für dein Vorhaben alle Daumen, die ich habe, 2 Stück. Und bedanke mich, dass du hierher gekommen bist und so offen und ehrlich mit uns über deine Geschichte gesprochen hast. Vielen Dank, Kai Viehoff, für den Besuch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.